Grüß Gott und willkommen Ihnen allen hier bei Radio Horeb. Einen Gruß nach Südtirol an alle Zuhörer von Radio Maria. Es grüßt Sie Marion Kuhl. Seliger Bruder Isidor de Loa, der Bruder vom Willen Gottes, das ist heute unser Thema. Vielleicht fragen Sie sich, wer ist das denn? Nie gehört. Bruder Isidor de Loa ist ein Ordensmann, ein Passionist aus Belgien, der 1984 von Papst Johannes Paul II. Selig gesprochen worden ist. Seinen Gedenktag begeht die Kirche in diesem Monat am 6. Oktober. Er starb im Alter von nur 35 Jahren an Krebs. Papst Johannes Paul II. Unterstrich in seiner Predigt zur Seligsprechung, er hatte solch eine Fügsamkeit und Schnelligkeit, mit der er sich in allem dem Willen Gottes überließ, um dem gekreuzigten und auferstandenen Jesus zu folgen, dass er Bruder des Willens Gottes genannt wurde. Und das ist eben auch unser Thema heute. Zu Gast ist bei uns der Provinzial der Passionisten für Deutschland und Österreich, Pater Gregor Lenzen aus München. Grüß Gott, Pater Gregor.
Grüß Gott, Frau Kuhl.
Was beeindruckt Sie denn am meisten am Bruder Isidor?
Ja, der selige Bruder Isidor hat schon früh mein Herz berührt. Schon bald, als ich eingetreten bin in unsere Kongregation, durfte ich seiner geistlichen Gestalt begegnen in seiner Biografie. Und was mich da besonders erfasst und ergriffen hat, das war einfach die Schlichtheit und Einfalt im besten Sinne des Wortes seines Herzens und zugleich die Tiefe, aus der heraus dieser Mann gelebt hat. Ein ganz schlichter, einfacher Mann, der aber auf dem Weg der Demut und der Hingabe und des Gehorsams zu einer tiefen Gotteserkenntnis gelangt ist. Und das hat mich immer sehr beeindruckt.
Wenn manche hören Einfalt des Herzens, da denken die, dass jemand geistig nicht so ganz fit. Was versteht man da aber eigentlich drunter?
Ja, das ist ein großer Irrtum. Einfalt, so wie wir das im geistlichen Leben auch betrachten, ist etwas ganz anderes als Einfältigkeit. Einfalt, das ist die Einfachheit, die Offenheit, die Bereitschaft, Gott über das eigene Leben bestimmen zu lassen. Eine gewisse Unschuld des Herzens auch, die offen und bereit ist, ja, für den Willen Gottes.
1984 war die Seligsprechung. Wie sieht es denn mit der Heiligsprechung aus?
Nun, eine Heiligsprechung erfolgt immer dann, wenn ein weiteres Wunder auf die Fürsprache des Seligen geschieht. Und das setzt einen gewissen Grad der Verehrung auch voraus. Der selige Bruder Isidor stammt ja auch aus Belgien und dort wird er in besonderer Weise von vielen Gläubigen auch verehrt. Auch in deutschen Landen gibt es Menschen, die ihn kennen und die sich seiner Fürsprache anempfehlen, aber es sind nur wenige. Also eine Heiligsprechung hängt auch immer von einem gewissen Grad der Verehrung ab.
Der Verbreitung auch.
Der Verbreitung, Und die Verbreitung ist natürlich Voraussetzung dann auch für eine entsprechend starke Verehrung.
Dann helfen wir heute ein bisschen zur Verbreitung.
Ja.
Seliger Bruder Isidor de Loa, der Bruder des Willens Gottes oder der Bruder vom Willen Gottes, das ist unser Thema. Bei uns zu Gast Pater Gregor Lenzen. Wir freuen uns jetzt, diesen Seligen näher kennenzulernen.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, auch ich freue mich, dass ich Ihnen diese heiligen Gestalt aus unserer Kongregation der Passionisten vorstellen darf, weil ich der Überzeugung bin, dass er für viele ein großer Fürsprecher und guter Begleiter im geistlichen Leben sein kann. Am 6. Oktober 1916 starb im Kloster der Passionisten in Kortrijk in Belgien Bruder Isidor vom heiligen Josef, wie er im Kloster hieß. Und seine Mitbrüder fassten sein kurzes Leben zusammen in dem einfachen Satz: Bruder Isidor war ein Heiliger. Schauen wir nun zunächst auf das Leben, die Lebensstationen dieses Mannes. Isidor Delor wurde am 18. April 1881 in Frasene in Flandern geboren, in der Gegend von Gent. Er war der älteste Sohn des Alois Delor und der Camilla Delor, geborene Hützebaut. Seine Eltern waren tieffromme Bauersleute. Sie mussten hart arbeiten, um ihr tägliches Brot zu verdienen. Die Mutter lernte den kleinen Isidor das Beten, und bereits als Kind ging er täglich zur heiligen Messe und betete mit den Eltern und den beiden Geschwistern jeden Abend den Rosenkranz. So wuchs er inmitten von Gebet und Arbeit in einer gläubigen Umgebung auf. Bis zu seinem 12. Lebensjahr konnte er zur Schule gehen. Dann begann für ihn die harte Arbeit auf dem elterlichen Bauernhof. Aber er liebte das Vieh und die Felder und er arbeitete gern. Gott hatte ihn jedoch für etwas anderes erwählt. Bereits mit 14 Jahren fühlte er das in seinem Inneren. Mit 26 Jahren war seine Berufung zum Leben im Ordensstand ausgereift. Bei einer Volksmission vertraute er sich dem weit bekannten und erfahrenen Redemptoristenpater Buchard an, und dieser riet ihm nach reiflicher Überlegung: Werde Passionist, das ist der rechte Platz für dich. Der junge Isidor betete nämlich auch besonders gerne den Kreuzweg. Am 15. April 1907 trat Isidor dann bei den Passionisten ins Kloster Ehre bei Dornig ein. Am 13. September 1908 legte er seine Profess ab. Am 4. Dezember 1910 wurde er in das Kloster St. Joseph in Wesenbeek-Oppem bei Brüssel versetzt, um dann am 11. August 1912 in das St. Antonius-Kloster nach Kortrijk zu gehen, wo er bis zu seinem Tode blieb. Sein Weg zur Heiligkeit war die gewissenhafte Erfüllung der ihm übertragenen Dienste als Gärtner, Koch und Pförtner. Er sah in allem den Willen Gottes, auch wenn ihm etwas schwer fiel. Nach nur 4 Jahren Ordensleben traf ihn ein hartes Leid. Sein rechtes Auge war vom Krebs befallen und musste entfernt werden. Dazu gab man ihm zu verstehen, dass er wohl nur noch 5 bis 6 Jahre zu leben habe. Bruder Isidor nahm das ruhig und mit großer Gelassenheit auf. 5 Jahre später erkrankte er an einer eitrigen Rippenfellentzündung und am Krebs in den Eingeweiden. 10 Tage litt er unsägliche Schmerzen, trug sie aber in heldenhafter Geduld und Ergebung. Am 6. Oktober 1916 rief ihn der Herr im Alter von nur 35 Jahren zu sich. Zu seiner Beerdigung kam eine große Zahl von Gläubigen. In den folgenden Jahrzehnten pilgerten Menschen aus allen Teilen Belgiens, Frankreichs und Hollands an sein Grab. Tausende von Briefen berichteten von Gebetserhörungen und Krankenheilungen. Am 16. Oktober 1950 nahm der Bischof von Brügge mit einer Kommission die Untersuchungen auf. 1952 wurden die Seligsprechungsakten nach Rom weitergeleitet und die Gebeine Bruder Isidors feierlich in die neue Grabkapelle der Passionistenkirche in Kortrijk übertragen. Nahezu 100.000 Menschen nahmen an diesem Ereignis teil. Am 12. Juli 1982 bestätigte Papst Johannes Paul II. Den heroischen Tugendgrad des Bruder Isidor, und am 30. September 1984 erhob ihn derselbe Papst feierlich zur Ehre der Altäre. Soweit in kurzen Stationen das Leben unseres seligen Bruder Isidor. In seiner Predigt bei der Seligsprechung am 30. September 1984 sagte Papst Johannes Paul II., der neue selige Isidor de Lourdes ist für unsere Zeit, die ganz berauscht ist von einer manchmal recht zweifelhaften Unabhängigkeit, gewiss ein faszinierendes und providenzielles Vorbild für wachsende Übereinstimmung mit dem Willen des himmlischen Vaters in der Nachfolge Jesu Christi. Schon zu seinen Lebzeiten nannten die Zeugen seines Lebens Bruder Isidor vom heiligen Josef den Bruder vom Willen Gottes. In diesem Seligen können wir vor allem das Antlitz des leidenden Herrn Jesus schauen, in welchem sich die unendliche Liebe Gottes offenbart. Der neue Selige verstand es, den überaus erhabenen und absoluten Wert des Willens Gottes zu erfassen. Er war eifrig bemüht, diesen Willen Gottes in seinem Leben mit Liebe und Vertrauen nach dem Vorbild Jesu Christi zu erfüllen. Der Herr Jesus hat sich ja immer, auch wenn es darum ging, das Kreuz auf sich zu nehmen, angeschickt, nur das zu tun, was dem Vater wohlgefällig war. Die bedingungslose Fügsamkeit und Bereitschaft, mit der der selige Isidor de Lourdes nach dem Vorbild Christi in allem dem Willen Gottes entsprach, um dem gekreuzigten und auferstandenen Herrn Jesus nachzufolgen, war so groß, dass er mit Recht Bruder vom Willen Gottes genannt wurde. Als er von einer der heute meist verbreiteten Krankheiten unseres Jahrhunderts, dem Krebs, befallen worden war, bereitete sich Bruder Isidor mit derselben Fügsamkeit in den Willen Gottes, mit der er bisher gelebt hatte, auf das Sterben vor, wobei er diese dramatische Prüfung als Gelegenheit erachtete, sich im Vollsinn dem Erlöser anzugleichen. Das bildete dabei dann den Gegenstand seiner ständigen, ausgedehnten Meditationen. Der neue Selige lädt jeden von uns ein, sich zu Füßen des am Kreuz aus unendlicher Liebe gestorbenen Heilands zu stellen und seine Aufforderung zu beachten, all unsere Mühen und Leiden mit seinem Leiden zu vereinen, um so den heilbringenden und aufbauenden Sinn der Arbeit, der Schmerzen, Anstrengungen und Leiden zu finden und so gültige Antworten auf die Fragen nach dem Sinn unseres Daseins zu erhalten. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn wir die Botschaft des seligen Bruder Isidor vom heiligen Josef für unser Leben erkennen wollen, dann müssen wir uns in seine Briefe versenken, die seine Mutter Gott sei Dank aufbewahrt hatte. In diesen Briefen offenbart sich uns ein großes, liebendes Herz und eine tiefe Spiritualität. Beginnen wir mit seinem ersten Brief aus dem Kloster vom 21. April 1907. Er schreibt dort: Gelobt seien Jesus und Maria in Ewigkeit. Liebe Eltern, Bruder und Schwester, mit der Freude des Kindes und des Bruders schreibe ich euch, wie es mir hier geht. Wir waren daheim so miteinander verbunden durch die echte christliche und häusliche Liebe, dass es euch sicher schwer gefallen ist, mich dem lieben Gott zu opfern. Aber ihr habt es mit christlicher Hingabe an den Willen Gottes getan. Es ist wohl wahr, lieber Vater und liebe Mutter, von mir könnt ihr keine irdische Hilfe mehr erwarten. Aber der hochwürdige Pater Novizenmeister spornt uns an, morgens und abends innig für euch zu beten und eurer bei der heiligen Kommunion zu gedenken, was ich sicher nicht versäumen werde. Auch sagt er mir, dass es euch zum Segen sein wird, dass ihr mich für Gott hingegeben habt. Deshalb hoffe ich, dass es euch leicht wird, mich fern von euch zu wissen. Lieber Vater, danken muss ich dir für alles, was du für mich getan hast. Ich habe es dir nicht gut machen können, aber du musst deinen Lohn bei Gott erwarten, dem Spender aller Gaben. Auch hast du noch einen Sohn, der deiner wert ist. Er wird dir den Verlust, den du auf dich nahmst, doppelt wieder gut machen. Liebste Mutter, dir hätte ich danken müssen bei meiner Abreise, aber es ging nicht. Nun will ich diese Pflicht nachholen. Gar sehr danke ich dir für alles, was du in zeitlichen Dingen für mich getan hast. Aber vor allem für jenes, das du getan hast, um aus mir einen Menschen zu machen, würdig, um von Gott zum Klosterleben gerufen zu werden. Einen Sohn, auf den du stolz sein darfst. Wohl warst du eine gestrenge Mutter, doch Gott sei Dank, dass ich so eine Mutter gehabt habe. Mutter, der Abschied von dir fiel mir schwer und dir nicht weniger, aber tröste dich. Es ist ja nicht für Geld oder Eitelkeit der Welt, sondern um Gottes Willen zu erfüllen, dem du dich ja immer unterwirfst. Liebe Eltern, Bruder und Schwester, ich bin hier wirklich glücklich und zufrieden. Noch keinen einzigen Augenblick habe ich mich gelangweilt. Darum denke ich, dass ich auch wirklich berufen bin, um in diesem Stand zu leben. Und nur einen Monat später, am 20. Mai 1907, schrieb er folgende Zeilen nach Hause. Liebe Eltern, Bruder und Schwester, mit inniger Freude schreibe ich euch wieder einen Brief, denn nun ist es schon einen Monat her, dass wir voneinander geschieden sind. Muss ich euch sagen, dass meine Liebe zu euch nicht nur nicht kleiner geworden ist, sondern täglich wächst, ja, sich verdoppelt im Vergleich zu der Zeit, da ich noch bei euch war. Eurer Liebe und Zuneigung fern zu sein, das fiel mir im Anfang noch recht schwer. Aber durch die Liebe, die man sich im Kloster gegenseitig beweist, ist das ganz vergangen. Wie sollte man sich hier auch nicht glücklich fühlen, wenn man sich dafür geeignet fühlt und die Gnade dazu vom lieben Gott bekommt? Hier kann man Gott loben, anbeten und danken bei Tag und bei Nacht. Und ihr wisst ja, dass dies mein Wunsch war. Nach seinem Noviziat legte Bruder Isidor dann die Ordensgelübde ab. Und auch über dieses Ereignis gab er natürlich in einem Brief seinen Lieben daheim Nachricht. Auf folgende Weise. Liebe Eltern, Bruder und Schwester, Gott sei Dank für das Glück, das ich euch mitteilen kann, dass ich am Sonntag in 8 Tagen, am 13. September, meine Profess habe, in der ich mich durch meine Gelübde ganz und gar Gott weihe und mich vollständig an unsere Kongregation binde. Damit mache ich mich los von jedem eigenen Willen, von allem, was ich in der Welt habe, selbst von euch, meine lieben Eltern, Bruder und Schwester, die ihr mir nach Gott das Liebste auf Erden seid. Auf die Versicherung meines Seelenführers hin, aus meiner eigenen Überzeugung und um des Glückes und Friedens willen, den ich in dieser Lebensweise finde, gehe ich daran, diesen großen Schritt zu tun, der entscheidend ist für mein ganzes Leben. Ich gehe daran einzig, um den Willen Gottes vollkommen zu erfüllen, mir das Heil meiner Seele zu sichern, meinen Mitmenschen durch mein Gebet zu Hilfe zu kommen und euch, meine Eltern, Bruder und Schwester und unsere ganzen Familie zum geistlichen und zeitlichen Heil zu sein. Um uns für diese große Tat vorzubereiten, um sie in der besten Verfassung zu vollziehen, werden wir in einigen Tagen Exerzitien beginnen mit dem Ziel, durch die Übung des Gebetes unser Herz zu Gott zu erheben und ihn um die Gnade zu bitten, unser Leben lang die Pflichten dieses Standes mit Eifer zu verrichten. Zu diesem Zweck bitte ich auch euch täglich bis zu dem großen Tag ein paar Gegrüßet seist du Maria zu beten und vielleicht auch, wenn es möglich ist, einmal zur Beichte und Heiligen Kommunion zu gehen. Liebe Eltern, ich meine, ihr werdet hier nicht Kummer zeigen wollen, sondern mit frohem Herzen kommen, um das Opfer zu vollenden, das ihr so bereitwillig Gott gebracht habt, ganz ungezwungen, weil es Gottes Wille ist. Auf diese Weise werden wir alle großes Verdienst für den Himmel daraus ziehen. Mir geht es ausgezeichnet. Ich bin schon so eingelebt, als ob ich mein ganzes Leben hier gewesen wäre. Seit 2 Monaten bin ich nun schon Gärtner. Es ist mir aber ganz leicht, gleich, welche Arbeit ich mache. Aber dennoch hat man immer eine Vorliebe. Und das Arbeiten um Pflanzen im Garten gefällt mir ausgezeichnet. Nun, liebe Eltern, Bruder und Schwester, wenn mal etwas Schweres über uns kommt und wir etwas auszuhalten haben, schauen wir dann, wenn wir den Kreuzweg beten, auf das Leiden unseres Herrn Jesus Christus und auf die Schmerzen Mariens. Dann werden wir sehen, was sie für uns getan haben, einzig um unseres Heiles willen. Und wenn wir ihren Spuren folgen wollen, müssen auch wir leiden, um ihrer Herrlichkeit teilhaft zu werden. Soweit dieser Brief im Vorfeld seiner Profess. Ja, Bruder Isidor war glücklich im Kloster, obwohl er schon bald geprüft wurde und man ihn auch vielen Demutsprüfungen unterzog. Trotzdem lebte er ruhig und glücklich in der Einsamkeit des Klosters. Und er schrieb: Gott hat mich wie sein Kind in sein Haus aufgenommen. Je länger ich hier bin, desto mehr spüre ich das Glück, zum Kloster berufen zu sein. Den Schatz zu beschreiben, den der liebe Gott mir durch die Berufung zu diesem Stand geschenkt hat, ist mir unmöglich. Niemand kann begreifen, wie glücklich man in dem einfachen Klosterleben ist. Soweit seine Worte. Bruder Isidor war einmal Koch oder Gärtner, dann wieder Pförtner, manchmal auch alle 3 Aufgaben zugleich. Aber er verstand es, das einfache Klosterleben außerordentlich zu machen, durch den Eifer und den Geist, die ihn beseelten. Er schrieb: Ich tue immer alles so gut, wie ich es kann. Das ist ja auch eine große Pflicht für uns Brüder, dass wir die Sachen, die uns anvertraut sind, so gut wie möglich verwalten. Da ich einmal das Opfer gebracht habe, euch zu verlassen, ist es auch besser, mich ganz hinzugeben, als nur halb. Wenn ich des Nachts zur Matutin aufstehe, dann ist mein erstes Gebet: Mein Herr und mein Gott, ich opfere dir alles auf, Freud und Leid, Glück und Not, alles in Vereinigung mit dem Leben, Leiden und Sterben unseres Herrn Jesus Christus und den Schmerzen Mariens. Denn wenn die Patres predigen gehen, muss auch gebetet und gearbeitet werden für den Bestand und den Fortschritt der Klostergemeinde. Ihr könnt euch vorstellen, wie wichtig unser Streben und unsere Arbeit ist, und ich wünsche auch nichts sehnlicher, als alle meine Kräfte aufzuopfern, um dieses Ziel zu erreichen. Das schwerste Opfer, selbst mein Leben, wenn es nötig ist, will ich darbieten, um dieses Ziel zu erreichen. Das war die gelebte Überzeugung von Bruder Isidor, und er sollte dieses Wort auch ganz einlösen durch sein Leben. Wie wir sagten, haben diejenigen, die ihn kannten und die mit ihm gelebt haben, Bruder Isidor, den Bruder vom Willen Gottes genannt. Wir glauben, dass unser Bruder Isidor diese höchste Stufe in der Erfüllung des Willens Gottes, die darin besteht, alles zu tun, was Gott gefällt, erreicht hat. Gottes Willen zu tun, das war, so könnte man sagen, das Anliegen seines Lebens. Und es ist auffallend, wie oft die Worte Wille Gottes in seinen Briefen vorkommen. So schrieb er: Beim Willen Gottes gibt es nichts zu deuteln, sondern man muss sich ihm unterwerfen. Oder: Ins Kloster bin ich gegangen, nicht aus Eitelkeit oder um irdischer Vorteile willen, sondern um Gottes Willen zu vollbringen, dem man sich immer unterwirft. Durch meine Profess weihe ich mich Gott bis zum Letzten. Durch meine Gelübde binde ich mich vollständig an unsere Kongregation und entledige mich meines eigenen Willens und alles dessen, was mir in der Welt lieb war. Ich lege meine Gelübde ab, um den Willen Gottes vollkommen zu erfüllen. All das Worte des Seligen. Der Wille, ja schon ein Wunsch seines Obern, war für ihn Ausdruck des Willens Gottes. Zwar fühlte er, der zu Hause in der Familie den Herrn auf dem Hof spielen konnte und von Natur sehr selbstständig war, den Kampf in seinem Herzen, aber er wusste sich zu meistern. Erfülle ich den Willen meines Oberen, so tue ich den Willen Gottes. Das war für ihn der Weisheit letzter Schluss. Und der Ordensmann, der Gottes Gegenwart eingedenk ist, macht alle seine Arbeit, um Gott zu dienen. Als er dann vom Kloster Ehre in das von Wesenbeck-Oppen bei Brüssel umziehen musste, schrieb er an seine Eltern: Am Freitagabend erhielt ich ganz unerwartet den Auftrag, am Samstag für dauernd in unser Kloster Wesenbeck zu reisen. Ihr könnt euch denken, dass mir dies sehr im Kopf herumging. Ich konnte nicht viel essen und habe wenig geschlafen in der Nacht. Wahrscheinlich hat der liebe Gott gesehen, dass unser Garten in Ehre anfing, mir ans Herz zu wachsen. Bisweilen habe ich selbst gedacht, man kann mich hier unmöglich mehr entbehren. Ich hatte schon alles so schön hergerichtet zum Säen und Pflanzen, wenn der Winter vorbei wäre, und da, mit einem Schlag ist alles zu Ende. Aber auf einmal kam mir der Gedanke, dass Gott das durch meine Oberen so haben wolle. Und es kam so weit, dass ich meine Freude kaum verbergen konnte, in unser Kloster von Wesenbeck reisen zu dürfen. Das war die Haltung dieses exemplarischen Ordensbruders, wenn es um den Gehorsam ging. Genauso vorbildlich war er im Blick auf die Übung der heiligen Armut. Der heilige Paul vom Kreuz, unser Ordensvater, nennt die Armut die Fahne, unter der die ganze Kongregation der Passionisten kämpft. Bruder Isidor erzählte einmal in einem Brief, seinen Reichtum auf. Ich zitiere: Ich besitze nicht viel. Ich sehe hier weiter nichts als ein Kruzifix, einen Rosenkranz, ein Messer und einen Bleistift. Und wenn ich einen Brief schreiben will, gehe ich mir Tinte und Feder in der Sakristei holen. Dann fährt er fort: Ich kann mich gar nicht ausdrücken, um es euch begreiflich zu machen, wie leicht es ist, von allem frei zu werden und sein Herz an nichts anderes zu heften als an den lieben Gott, der ja gesagt hat: Wer alles verlässt und arm lebt um meinetwillen, den werde ich hundertfach belohnen im Himmel. Als er ins Krankenhaus musste, um sich sein Auge entfernen zu lassen, das von Krebs befallen war, entschuldigte sich der Bruder, der ihm die Wäsche mitgab, weil die Wäsche ziemlich abgenützt war. Die Antwort Isidors war nur: Das macht nichts, Bruder. Wir sind doch nur arme Ordensleute. In der Küche war er haushälterisch und sparsam. Ich bin immer noch Koch, schrieb er seinen Eltern. Langsam werde ich reicher an Erfahrung und Kenntnissen. Es ist arg, wie viel Kenntnis und Aufmerksamkeit dieses Fach verlangt. Man soll doch alles so billig und sparsam wie möglich machen. Zu gleicher Zeit aber soll es auch gut schmecken und gesund sein. Das erfordert viel Erfahrung und Sorgfalt. Schalkhaft fügte er noch hinzu: Und bei alledem bin ich noch nicht einmal mager geworden. Wenn er auch für sich selbst die harten Brotreste zurücklegte, so war er doch den anderen gegenüber keineswegs knauserig. Er konnte das Essen schmackhaft zubereiten und folgte gern einem Fingerzeig, den ein erfahrener Kochkünstler ihm gab. Niemand hat sich über seine Küche beklagen können. Das zum Thema Armut. Aber was noch mehr an ihm hervorstach, war einfach seine tiefe Innerlichkeit. Bruder Isidor war ein großer Beter. Und auch dazu möchte ich Ihnen noch ein paar Zeugnisse vor Augen führen. Wie hat der Mann doch beten können, hat ein Mitnovize Bruder Isidors einmal gesagt. Und in der Tat, sein Leben war immerdar Gebet. Schon die Familie, aus der er kam, war ja von jenem echten christlichen Geist durchdrungen, der das Gebet für ebenso notwendig hält wie das tägliche Brot. Kein Wunder also, dass sich Bruder Isidor im Kloster bei den vielen Gelegenheiten zum Gebet in seinem Element wusste. Hier kann man Gott loben bei Tag und Nacht. Das war ja, wie ihr wisst, mein Wunsch, so hat er an seine Familie geschrieben. Und an einer anderen Stelle: Mutter, wenn du nachts gegen 2 Uhr wach werden solltest, so denk daran, dass dein Sohn in Gebet und Betrachtung versunken ist. Sobald er in der Nacht den Wecker zur Matutin hörte, stieg sein erster Gedanke zu Gott empor, um ihm den beginnenden Tag aufzuopfern. Für ihn war das Kloster das Haus Gottes. Durch seine Berufung hatte Gott ihn als ein Kind in sein Haus aufgenommen. Gott ist der Vater, die Ordensleute seine Kinder. Daher müssen alle ihre Gedanken, Wünsche und Werke auf Gott, den Vater, gerichtet sein. Es war ihm noch nicht genug, die vorgeschriebenen Gebete treu verrichtet zu haben. In der ersten Zeit seines Ordenslebens hatte er an den Sonn- und Festtagen etwas mehr frei. Dann konnte er stundenlang vor dem Tabernakel knien und beten. Um über sein Gebetsleben Aufschluss zu erhalten, haben wir nur seine Briefe, die, wie gesagt, seine Mutter dank einer glücklichen Fügung sorgfältig aufbewahrt hat. In diesen Briefen öffnet er vor den Seinen das Herz. Wir können darin seine große Liebe zu Jesus, dem leidenden Heiland, und dem Herrn im Sakrament bewundern. Kindlich ergeben war er der Mutter Gottes zugetan und gedachte vor allem ihres Leides und Schmerzes beim Tod des Heilands. Unter den Schutz des heiligen Josefs, des Patrons unserer Ordensbrüder, hatte er sein Klosterleben gestellt, als er den Klosternamen Isidor vom heiligen Josef annahm. In den großen und kleinen Nöten des Alltags baute er auf seinen Schutzengel. Immer wieder aber dachte er auch bei seinen Gebeten und guten Werken an die armen Seelen. So zeigte uns das schlichte Gebetsleben des Katholiken, der sich bemüht, seinen Glauben jeden Tag in die Tat umzusetzen. Wir hörten jetzt schon öfters, wie Bruder Isidor sich immer wieder in die Arbeit, in die niedrigsten Dienste des Klosters hineingekniet hat, könnte man fast sagen. Er war ein unermüdlicher Arbeiter, genauso wie er ein unermüdlicher Beter war. Er schrieb einmal: Denn zum Arbeiten sind wir von Gott geschaffen, und wenn wir unsere Werke Gott aufopfern, dann sind sie lauter Verdienste für den Himmel. Arbeiten ist Seligkeit, schrieb er an anderer Stelle. Wenn der Teufel kommt und mich fleißig bei der Arbeit sieht, dann sieht er auch gleich, dass es hier für ihn nichts zu gewinnen gibt. Und bei einer anderen Gelegenheit: Ich bin noch immer Koch, aber die meiste Zeit muss ich Pförtner machen. So seht ihr, dass ich keine Zeit habe, um dazustehen und zu träumen. Deshalb ist heute schon der vierte Tag, dass ich an meinen Brief schreibe. Aber je mehr Arbeit, desto besser. Denn wenn der Teufel sieht, dass man fleißig bei der Arbeit ist, muss er sich verziehen. Oft sind die vielen kleinen Fehler nur die Folge der Trägheit. Und wiederum: Nun ist es schon der fünfte Tag, seit ich meinen Brief angefangen habe. Es geht mir gut, die Tage gehen vorbei und ich merke es kaum. Da ich immer einen ganzen Haufen Arbeit vor mir habe, ist mir die Zeit meist zu kurz. Mir sind die Felder und der Garten übertragen, und so sollte ich zu gleicher Zeit auf dem Acker und im Garten sein. Nie suchte er sich selbst in seiner Arbeit. Jeder wusste, dass er mit Vorliebe Garten und andere landwirtschaftliche Arbeit betrieb. Das Arbeiten im Garten gefällt mir sehr, hat er einmal gesagt. Aber dennoch war ihm keine andere Arbeit zu schwer, zu schmutzig oder unangenehm. Seine eigene Person zählte gar nicht, sondern nur die Freude, die er anderen erweisen konnte. Als Koch hätte er sich seine Arbeit weit leichter machen können, wenn er nur solche Speisen bereitet hätte, die weniger Zeit und Mühe verlangten. In Kortrijk musste er einmal für Ordensleute und die Buben des Juvenates kochen, und es waren dort etwa 50 Buben. Dennoch machte er jede Woche Pommes frites für sie. Jeder aber, der weiß, wie viel Zeit die in Anspruch nehmen, dazu noch bei den primitiven Mitteln jener Zeit und auch den Appetit von Jungen kennt, wird zugeben, dass er mit gekochten Kartoffeln viel Zeit und Schweiß eingespart hätte. Bruder Isidor hat, wie gesagt, aus ganzem Herzen Gott gesucht im Kloster, und vor allen Dingen hat er sich mit ihm immer wieder im Geheimnis des Leidens vereint, im Geheimnis des Leidens Christi. Und er hat nicht nur mit Worten darüber gesprochen, sondern er hat das auch mit seinem ganzen Leben erfüllt. Vor allen Dingen Als er dann selber auf den Weg des Kreuzes geführt wurde in seiner schweren Krankheit. Es war im Jahre 1911, als er in unserem Kloster in Wesenbeek Oppen weilte und ihn das harte Leiden des Augenkrebses befiel. Sein rechtes Auge musste herausgenommen werden. Es ist typisch für seine Haltung, die im Grunde ganz von sich selbst absah, wie er über diesen Vorgang seinen Lieben daheim berichtete. Ich zitiere aus dem entsprechenden Brief. Nun will ich euch noch schreiben, was mir in den letzten Wochen passiert ist. Ich hatte erst im Sinn, euch nichts zu schreiben, um euch nicht zu erschrecken, aber ich denke, dass das nicht richtig wäre. Ihr seid ja keine Kinder. Es wäre aber nicht gut, wenn ihr euch darüber beunruhigen wolltet. Lässt der liebe Gott das zu? Ich bin ihm ergeben, ohne zu klagen, ohne zu jammern. Und ihr alle müsst ihm auch ergeben sein. Ihr wisst wohl noch, dass ich früher schon viel mit Geschwüren und Abszessen zu tun hatte. Nun ja, ich habe wieder eins gehabt. Schon einige Zeit lang hatte ich Schmerzen im rechten Auge. Das dauerte 3 bis 4 Tage und dann war es wieder für einige Wochen gut. So ging das 3 oder 4 Mal. Als ich euch das letzte Mal geschrieben habe, war es wieder so. Ich dachte, das ist bald wieder vorüber. Aber nein, nach 4 Tagen wurde es so schlimm, dass wir zum Augenarzt nach Brüssel gegangen sind. Nach einer gründlichen Untersuchung fragte er mich, ob ich noch sehen könnte mit diesem Auge. Ich wusste das nicht einmal, da ich es schon eine Zeit lang verbunden trug. Und dann heißt es, ist nichts mehr zu machen, so werde ich eine kleine Operation vornehmen, um das Auge zu erhalten, ohne dass Sie noch damit sehen können, sagte ihm der Arzt. Glückt das nicht, dann muss das Auge weggenommen werden. Schließlich musste das Auge auch entfernt werden und Bruder Isidor war ganz ergeben in sein Schicksal. Er schreibt dann, er beendet seinen Brief, in dem er über all das berichtet, mit den folgenden Worten: Ich habe euch nun alles so geschrieben, wie es ist, da ihr sozusagen genauso viel Interesse dran habt wie ich. Nun wollen wir füreinander beten, damit wir unsere Kreuze und Leiden zur größeren Ehre Gottes gereichen lassen. Aus dieser Haltung heraus hat er auch seine schwere Krankheit, die letztlich zu seinem Tode führte, getragen. Und so dann auch die letzte Stunde seines Lebens erreicht, in der noch einmal seine exemplarische Haltung aufschien. Es war in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, den 6. Oktober, so wird berichtet. Um Mitternacht ging ich, sagt der zuständige Obere, mit einem anderen Pater bei Bruder Isidor wachen. Sein Zustand war schrecklich. Es war ihm unmöglich, im Bett zu bleiben. Er saß in einem Sessel, sein Kopf ruhte in meiner Hand. So konnte er es noch einigermaßen aushalten. Von Zeit zu Zeit sagten wir ein paar aufmunternde Worte zu ihm, die ihn in seinen Leiden trösten sollten. Und dann entwickelte sich später folgender Dialog. Pater Rektor, sagte Bruder Isidor, rufen Sie nun die Mitbrüder, denn ich werde sterben. Aber nein, sagte der Pater, der mit mir wachte, du wirst noch nicht sterben, Bruder Isidor. Doch, Pater, ich werde jetzt sterben, antwortete er. Alle Mitbrüder des Hauses wurden zum Sterbenden gerufen. Er aber, der stets ein Vorbild für die anderen war und wie eine Mutter für die Mitbrüder gesorgt hatte, er bat jetzt nochmals alle um Verzeihung für die Fehler, die er gegen sie begangen habe, und versprach für alle und jeden im Besonderen im Himmel zu bitten. Immer blieb er in der gleichen Haltung, von großen Peinen gequält. Pater Rektor sagte: Mut, Bruder Isidor, jetzt geht es hinauf in den Himmel. O ja, gab er zur Antwort, indem er sich halb aufrichtete, in den Himmel. Eine Viertelstunde vor seinem Tod hörten dann alle Schmerzen auf. Er seufzte leicht, immer noch ruhte sein Kopf in der Hand seines Oberen. Und dann, ganz leicht, eigentlich ohne dass jemand es merkte, flog seine schöne Seele zum Himmel. Liebe Hörerinnen und Hörer, das schlichte, heilige, gottergebene Leben dieses demütigen Ordensbruders Isidor vom heiligen Josef hat die Herzen der Menschen schon zu seinen Lebzeiten berührt, und nach seinem Tode haben sich viele seiner Fürsprache anempfohlen. Und wie gesagt, es gab viele aufsehenerregende Heilungen auf seine Fürbitte hin. In Belgien gibt es viele Verehrer, die zu seinem Grab in Kortrijk kommen, aber auch in den anderen Passionistenkirchen sich seiner Fürsprache empfehlen und ihn verehren. Aus dieser Verehrung heraus ist in unserer Zeit ein Gedicht auf ihn verfasst worden, das ich einmal ins Deutsche, aus dem Niederländischen ins Deutsche übertragen habe und mit dem ich diese heutige Sendung über Bruder Isidor beschließen möchte. Wir nennen dich Bruder, denn so war dein Name in dieser Welt, das war dein Ruf, das war deine Gabe. Wir nennen dich Bruder, und du warst es in Fülle, auf vielfache Weise, Bruder deiner Brüder, du warst ihr Behüter. Einfach und dienstbar, so bist du gekommen in eine Gemeinschaft, wo du Bruder konntest sein. Paul vom Kreuz, unser Vater, nannte die Brüder Mütter der Kongregation, wegen der Atmosphäre, die sie schufen, und dem Werk, das sie taten. Die dich kannten, die mit dir lebten, sahen dich durch dein Leben das Gewöhnliche außergewöhnlich tun. Sie sahen dich beten, sie sahen dich arbeiten. Deine Schlichtheit war echt, dein Einsatz total, deine Geduld war groß, selbst in der Krankheit. Wir nennen dich weiter Bruder, unseren Bruder, aber wir geben dich her an alle, die zu dir rufen. Sei ihnen Vorbild und Fürsprecher, Helfer in ihrer Krankheit, tritt ein für sie beim Vater, für alle, die in dieser Zeit kein Zuhause haben, für die unheilbar Kranken, für die, die leiden und ihr Leid einsam tragen. Wir nennen dich Bruder, Bruder deiner Schwestern und Brüder in demselben Glauben vereint, Bruder, der in Jesus in seinem Leben und Leiden einen Weg fand und diesen Weg bis zu Ende gegangen ist. Wir nennen dich Bruder, selig, glücklich, aufgenommen in die große Familie von Gottes Kindern, zu Hause bei Gott, ein Bruder zu Haus.
Seliger Bruder Isidor de Lore, der Bruder vom Willen Gottes, das war heute unser Thema in der Sendung Spiritualität. Wenn Sie gerne diese Sendung noch einmal hören möchten, Sie können eine CD bestellen, melden Sie sich bei den Kollegen vom CD-Dienst von Radio Horeb unter der 0700 75 25 75 20. Oder gehen Sie auf unsere Homepage www.horeb.org. Wenn Sie Interesse haben an einer Novene, Biografie oder einem Andachtsbild, dann müssen Sie sich an das Passionistenkloster in München wenden. Die Adresse ist beim Hörerservice hinterlegt worden. Ihnen herzlichen Dank, Pater Gregor, für die Vorstellung dieses Seligen.
Gerne.
Dürfen wir Sie zum Abschluss um den Segen bitten?
Ja. Es segne und behüte euch alle auf die Fürsprache des seligen Bruder Isidor, der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Danke und alles Gute nach München.
Auch Ihnen Gottes Segen.
Danke. Auch Ihnen alles Gute. Auf Wiederhören, sagt Marion Kuhl.